Es gibt drei große Gefahren und Fallstricke, wenn du die gewaltfreie Kommunikation lernen möchtest. Und darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Biografiearbeit. Ich bin Markus Fischer, grüße dich ganz herzlich. Ich kenne die gewaltfreie Kommunikation jetzt seit 30 Jahren und versuche sie hier einfach und praxisnah zu vermitteln. Und wenn du die Grundlagen noch nicht kennst und ein kostenfreies Angebot dafür suchst, dann komm einfach auf unsere Homepage www.knotenlösen.com. Dort findest du eine gratis Online-Einführung, die du einfach besuchen kannst, ohne Fallstricke. Meld dich mit E-Mail an und dann kannst du schon anfangen zu lernen. Worum du nicht herumkommst, wenn du die gewaltfreie Kommunikation lernst, ist, dass es dabei auch Herausforderungen und Probleme und aus meiner Sicht wirklich Gefahren gibt. Und diese Gefahren habe ich natürlich immer wieder vor Augen, weil ich jetzt so tief drin bin, weil ich mich mit Konflikten beschäftige, mit Persönlichkeitsentwicklung, viele Menschen begleitet habe, viele Konflikte bearbeitet habe und die gewaltfreie Kommunikation darin weiterhin als ein fantastisches Gedankenmodell, eine Weltvision, die Arbeit von Marshall Rosenberg kann ich nicht hoch genug schätzen. Ich finde sie immer noch für mich mein Lebensinhalt natürlich, aber auch diese Einfachheit und Klarheit, die im Modell steckt, wenn man sie richtig versteht, finde ich immer noch unübertroffen, habe bisher noch nichts Besseres entdeckt. Trotzdem gibt es natürlich, wie mit allem, Probleme und Gefahren. Und darauf möchte ich dich heute hinweisen, weil wenn du sie kennst, dann kannst du sie erkennen, rechtzeitig und vermeiden. So, Gefahr Nummer 1. Du nimmst die Grundlagen nicht ernst genug, beziehungsweise bekommst sie nicht ausreichend vertieft erklärt und verstehst sie nicht, daher nicht in aller Tiefe. Und damit fehlt dir dann die Basis. Da fehlt die Grundlage, das Fundament, auf dem das Haus gebaut werden soll. Die Grundlagen in der gewaltfreien Kommunikation sind nicht viele und sie sind auch nicht wahnsinnig kompliziert, aber sie sind tiefergehend, als viele auf den ersten Blick meinen. Du hast vielleicht schon, wenn du dich schon mit dem Rosenberg-Modell beschäftigt hast, mal von diesen vier Schlüsselunterscheidungen gehört oder sie werden auch auf die vier Schritte genannt. Und mir gefällt der Begriff vier Unterscheidungen, Lernunterscheidungen besser, weil vier Schritte klingt so, als ob sie nacheinander kommen. Das müssen sie nicht. Dafür sind sie nicht gedacht. Nur ganz kurz, diese vier Unterscheidungen sind in dem Modell, dass du lernst, Beobachtungen von Gedanken zu unterscheiden. Also dass du wahrnimmst, was beobachte ich wirklich und was mache ich selber damit in meinem Kopf. Der zweite Schritt ist das Thema Gefühle, dass wir lernen, wirkliche Gefühle wahrzunehmen und sie von Gedanken und Bewertungen unterscheiden. Der dritte und wichtige Schritt ist das Thema Bedürfnisse. Was ist wirklich ein Bedürfnis und wie unterscheiden wir sie davon, wie Bedürfnisse erfüllt werden? Und der letzte ist der Schritt dann in das konkrete Tun. Was sind konkrete Bitten, die ich an mich oder andere richten kann? Und unterscheiden sie von Wünschen, allgemeinen Wünschen oder auch Forderungen. So, das sind die vier Grundunterscheidungen und sie sind natürlich einfach, die kannst du in einer halben Stunde, in einer Stunde eigentlich jedem erklären, sodass er sie erstmal versteht. Das Problem ist nun, dass aber, weil sie so einfach sind, wird darüber oft hinweggehuscht, dass sie in der Praxis, in der konkreten Arbeit eben dann doch tiefer gehen, als viele vermuten. Fängt schon beim ersten Schritt an, Beobachtungen von Bewertungen zu unterscheiden. Das kannst du einfach mal testen und das ist eben gar nicht so einfach, aber das ist noch gar nicht der allerschwierigste Schritt. Die schwierigste und zentrale Unterscheidung ist das Thema Bedürfnisse. Wie unterscheiden wir Bedürfnisse von allem anderen, jetzt sage ich mal, und wir unterscheiden sie von ziemlich vielem. Ich habe schon gesagt, wir unterscheiden Bedürfnisse von der Art, wie sie erfüllt werden. Das nennen wir oft Strategie, ein bisschen merkwürdiger Begriff, aber habe noch keinen besseren gefunden. Bedürfnisse von Strategien unterscheiden. Zugehörigkeit ist ein Bedürfnis. Sich auf einer Party mit Kumpels treffen ist eine Strategie. Oder mit dem Partner essen gehen. Oder sich einem Verein anschließen. Oder. Ja? Erholung ist ein Bedürfnis. In die Sauna gehen, in die Kneipe, ein Glas Wein trinken, alles Strategien. Bedürfnis unterscheiden wir von Gedanken und Werten. Gerechtigkeit ist ein Wert, ist kein Bedürfnis. Fairness, Pünktlichkeit, Wertschätzung, alles Werte, wichtige Werte, aber keine Bedürfnisse. Warum nicht? Da geht das Lernen los und da brauchst du natürlich Beispiele und Unterstützung. Ich habe hier auf dem Kanal schon viele Videos auch zum Thema Bedürfnisse gemacht, die will ich jetzt nicht hier alle wiederholen. Aber du musst lernen, sie vernünftig zu unterscheiden. Und es gibt vereinfacht zwei grobe Definitionen von Bedürfnissen. Wenn du die schon mal kennst und damit wirklich intensiv arbeitest, dann bist du schon mal auf einem sicheren, halbwegs sicheren Weg. Das eine ist Marshalls Lieblingsdefinition, der oft sagte, Bedürfnisse sind universell und sie sind auch eine quasi Beschreibung von Leben. Universell bedeutet, dass eben in unserem Verständnis alle Menschen unabhängig aller Merkmale, also aller kulturellen Voraussetzungen, Alter, Geschlecht, Herkunft und so weiter, völlig egal, alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse in sich angelegt. Das heißt, wenn du über einen Begriff jetzt nachdenkst oder eine Erfahrung und fragst dich, ist das ein Bedürfnis, dann kannst du dich fragen, macht es Sinn, dieses Bedürfnis einem 3-jährigen Mädchen in Afrika und einem 80-jährigen Chinesen zuzuschreiben? Wenn ja, dann kommt es wahrscheinlich diesem Thema Bedürfnisse nahe. Wenn nein, hilft nochmal nachdenken, ist es vielleicht eher eine Strategie, die eben oft auch kulturell geprägt sind. Kulturelle Erfüllung von Bedürfnissen unterscheiden sich, logischerweise, aber die Bedürfnisse dahinter nicht, die sind immer die gleichen. Und dass sie die gleichen sind, hat eben die Grundlage von Marshalls Vision, weil Bedürfnisse uns verbinden. Auf Bedürfnissebene sind wir Menschen alle gleich. Die zweite wichtige Definition oder Erfahrung von Bedürfnissen, das ist meiner Ausbilderin geschuldet, also habe ich Bedürfnisse quasi nochmal vertieft, wobei die Betonung darin liegt, eher in einer Beobachtung, wie nehme ich Bedürfnisse wahr. Also wenn du anfängst, über Bedürfnisse nachzudenken, dich fragst, was habe ich denn für ein Bedürfnis, dann beobachte dich dabei, wohin deine Gedanken gehen, wohin deine Aufmerksamkeit geht. Wenn deine Aufmerksamkeit und Gedanken eher ins Außen geht, zum Beispiel, das können natürlich Erinnerungen sein über etwas, was dir nicht gefallen hat, ein Streitgespräch, über was du dich geärgert hast und dann hast du ein Bild vor dir von einer Person, die etwas zu dir gesagt hat, was dir nicht gefallen hat, dann bist du im Außen. Wenn du im Außen bist, bist du nie bei Bedürfnissen, sondern immer nur bei Strategien oder wie du die Welt eben anders haben möchtest. Das sind Strategien. Wenn du dich dann fragst, wie ging es mir damit? Wie habe ich mich gefühlt? Und warum habe ich mich so gefühlt? Dann kommst du nach innen, das heißt, du machst eine 180-Grad-Kehrtwendung in deiner Aufmerksamkeit, in deinem Bewusstsein. Du gehst sozusagen von außen in deinen Körper. So, und wenn du dich dann fragst, okay, ich habe das und das erlebt im Außen und das hat mich frustriert. Warum? Weil ich mich vielleicht verletzt gesehen habe, nicht zugehörig gesehen habe, war einsam, war traurig. Und merke, ja, das berührt das Thema Beziehungen, Vertrauen und Zugehörigkeit. Und ich bin im Inneren Erleben und deswegen auch natürlich im Erspüren. Dann bist du bei dem auf der Spur, was wir Bedürfnisse nennen. Also die zweite Definition, von Außen ins Innen. So, das sind die Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation. Und wenn diese Grundlagen nicht sinnvoll und natürlich auch korrekt vermittelt werden, dann fehlt wirklich die Basis für das weitere Lernen und dann wird es Fehler geben, Probleme geben. Und das ist schade und unnötig. Also Gefahr Nummer 1, du verpasst die Grundlagen. Gefahr Nummer 2, die ich ganz oft sehe, gerade natürlich bei Menschen, die dann begeistert sind und fortgeschritten sind, die also sich mit der Materie beschäftigen, die gewaltfreie Kommunikation vertiefen wollen, ist, dass sie meistens unbewusst versuchen, das Rosenberg-Modell als eine Art Kontrolle in ihr Leben zu bringen. Sie versuchen, Chaos zu vermeiden. Sie versuchen, Konflikte zu vermeiden. Sie versuchen, sich dann doch subtil zu perfektionieren, als ob es so etwas gäbe wie einen gewaltfreien Menschen. Das war auch nie Marshalls Idee. Marshalls Vision war, uns ein Mittel zur Weiterentwicklung zu geben, was aber nicht davon ausgeht, dass wir irgendwann perfekt werden. Wir sind Menschen, wir bleiben fehlbar, wir haben in uns böse und gute Tendenzen, Triebe, wie du es auch nennen willst, Veranlagungen. Wir müssen uns immer frei entscheiden, was tue ich jetzt, ist das gut, ist das schlecht? Und das geht auch nie weg und das wird auch nicht weggehen, wenn du gewaltfreie Kommunikation lernst. Du kannst Chaos nicht vermeiden, auch gewaltfreie Kommunikation dient nicht dazu, dich zu kontrollieren, also zum Beispiel immer nur hyperreflektiert durch die Welt zu rennen, seine ganze Zeit seine Gefühle zu beobachten und seine Bedürfnisse und zu denken, dass das irgendwas bringt. Das bringt nichts aus, dass du noch mehr Stress im Leben hast, weil du das Leben und eben auch dein Innenleben nicht kontrollieren kannst. Gefühle werden weiterhin unbewusst entstehen. Und das müssen sie auch. Das ist unser Wesen. Wir sind innerlich für Freiheit geschaffen. Und das wird Chaos schaffen. Es wird Konflikte schaffen. Mag ich Konflikte? Nö. Und trotzdem muss ich innerlich eine Fähigkeit entwickeln, damit umzugehen. Und ich muss Offenheit, und ich will auch Offenheit entwickeln, weil ich weiß, wirkliche Entwicklung ist nicht zu verhindern. Noch, je mehr ich es versuche, desto weniger funktioniert es. Und das erlebe ich aber immer wieder, dass über GFK sowas reinkommt wie ein neuer Perfektionismus. Für mich ist der Weg eher dahin zu lernen, noch mich zu trauen, spontan zu sein. Mich zu trauen, nicht mehr so zensiert zu sein, weil ich Fähigkeiten entwickelt habe, mit dem Chaos, was ich dann anrichte, also mit Konflikten, mit Missverständnissen, so umzugehen, dass ich dann damit wieder zufrieden bin, weil ich Missverständnisse auflösen kann, weil ich Konflikte ja wieder klären kann. Und wenn ich manche Konflikte nicht klären kann, dann versuche ich, den Sinn darin zu sehen. Dann braucht es diese Konflikte vermutlich als Anstoß für Weiterentwicklung. Vielleicht für mich, für mehr Verantwortung, für mehr was weiß ich. Oder vielleicht für meine Umgebung, für die Personen, mit denen ich zusammen bin. Also das heißt, da ist hinter der GFK steht ein Verständnis von der Welt, was nicht mit perfekter Kontrolle und ständiger Harmonie zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Es soll uns helfen, freier zu werden, in Verantwortung natürlich für uns, ja, und für die Menschen, für die wir Verantwortung übernommen haben, aber nicht noch mehr uns selbst zu zensieren. Also Gefahr Nummer 2, du versuchst, Chaos zu vermeiden, Konflikte zu vermeiden, ist nicht das Ziel. Die dritte und größte Gefahr, glaube ich so in dieser Reihenfolge, ist das Thema, was Marshall immer humorvoll beschrieben hat mit der Wolf kommt im Giraffenpelz wieder durch die Hintertür. Jetzt muss ich dieses Bild kurz erklären, was mit dem Wolf und Giraffe gemeint ist. Wer Marshall natürlich wahrscheinlich jetzt nicht mehr live erlebt hat, es gibt aber noch viele YouTube-Videos, da kannst du dir das anschauen. Und auf sehr vielen wirst du den Marshall sehen mit seinen Handpuppen. Marshall hat eben versucht, sein Modell, seine Idee möglichst einfach zu erklären. Und was ist die Grundidee? Die Grundidee, dass wir eben innere, sehr egoistische, man kann auch sagen gewalttätige Impulse in uns haben. Und das hat er mit dem Wolf symbolisiert, ja, eine Wolfshandpuppe. Und gleichzeitig haben wir als Erwachsene aber auch die Fähigkeit, unsere Empathie walten zu lassen, unsere Bewusstheit, unsere Fähigkeit, nicht nur unsere Bedürfnisse ernst zu nehmen, sondern auch die der anderen Menschen. Wir können Überblick entwickeln, wir können Offenheit und Mitgefühl wachsen lassen. Und diese sehr erwachsene, reife Haltung hat Marshall eben mit der Giraffe symbolisiert, mit dieser Giraffenpuppe. Und dann hat er eben versucht, den Menschen deutlich zu machen, wie unterschiedlich laufen Dialoge, wenn wir in unterschiedlichen Bewusstseinsebenen sind, eben in eher einem wölfischen, egoistischen, nicht erwachsenen Zustand oder in einem erwachsenen, reifen, wie er es eben symbolisiert, mit der Giraffe Zustand. So, das war eine, finde ich, geniale Methode, um auch auf großen Bühnen das schnell deutlich zu machen. Es hatte ein paar Nachteile, weil diese Versimplifizierung von Entwicklungszuständen natürlich dazu geführt hat, dass Leute meinten, man könnte jetzt sozusagen die perfekte Giraffe werden. Da sind wir wieder auf diesem Kontrollpfad. Das war nie Marshalls Idee. Sondern er hat versucht, darin eine Vision, eine Entwicklung deutlich zu machen. So, und was jetzt passiert, wenn man die gewaltfreie Kommunikation eben lernt, dass man denkt, man könnte, wenn man sozusagen sich immer an diesem Ideal der Giraffe orientiert und in dieses Hyperreflektierte, nur noch in Gefühlen, Bedürfnissen, wirklich glaubt, dass es sowas wie die perfekte gewaltfreie Haltung gibt und die ich erreichen kann, dann passiert es eben ganz, ganz schnell, dass sozusagen auch das wieder ein sehr egoistischer und im Prinzip auch unreifer Impuls ist, der dazu führen kann, dass das Ganze nach hinten losgeht. Und nach hinten losgeht heißt dann nicht nur, dass wir dabei nicht gut rauskommen, dass wir im Grunde eben nicht gut für uns sorgen können, sondern dass wir dabei auch noch wirklich einen Schaden anrichten, weil wir so tun, als würden wir auf andere Menschen Rücksicht nehmen. Also wir glauben, wir seien hier in der gewaltfreien Haltung. Aber im Grunde versuchen wir nur einen sehr unbewussten, egoistischen Impuls durchzudrücken, indem wir nettere Bedürfnisworte verwenden, viel über Gefühle sprechen und so tun, als würden wir wirklich die Bedürfnisse der anderen genauso ernst nehmen wie unsere eigenen. Eigentlich aber handeln wir aus sehr egoistischen, unreifen Impulsen. Das heißt nicht, dass uns das immer bewusst ist, aber Marshall war sich sehr klar, dass diese Tendenz, die wir alle in uns haben, natürlich auch sozusagen wieder durch die Hintertür durchkommen kann, egal wie lange wir uns mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Rosenberg-Modell beschäftigen. Das heißt, man muss immer wach bleiben, auch sich selbst gegenüber, kritisch sich selbst gegenüber, nicht naiv glauben, jetzt bin ich vielleicht, weil ich hier schon seit 10 Jahren, 20, 30 Jahren Rosenberg-Modell kenne, irgendwie immer in einem Zustand von, ich meine Bedürfnisse bewusst und die anderen sind mir genauso wichtig. Man muss sich immer kritisch hinterfragen und noch mehr natürlich, wenn ich mit Menschen zusammen bin und vielleicht noch mehr, wenn diese Menschen behaupten, sie seien ideal, gewaltfrei oder nach einer anderen Methode sozusagen besonders weit entwickelt. Nie vergessen, dass der Wolf immer im Giraffenpelz durch die Hintertür kommen kann. Unsere egoistischen Impulse sind nie weg. Wir können sie in den Griff kriegen, wir können sie verstehen, wir können sie verändern und wir können sie sinnvoll natürlich in unser Leben einbauen. Es ist deswegen nicht schlimm, egozentrische Impulse zu haben. Wenn sie egoistisch werden, dann werden sie gefährlich, weil sie andere Menschen ignorieren, vielleicht sogar unterdrücken oder noch schlimmer bewusst schaden. Und das wollen wir verhindern mit der gewaltfreien Kommunikation. Wir wollen verhindern, dass uns das persönlich passiert. Wir wollen auch verhindern, dass wir Strukturen schaffen, Systeme schaffen, wo das vielleicht sogar noch unterstützt oder sogar noch belohnt wird. Noch schlimmer. Also diese Idee, Vorsicht vor dem Wolf, der sich im Giraffenpelz versteckt und wieder anklopft. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Da müssen wir immer wach bleiben. Deswegen wachsam hinterfragen, auch hier stell Fragen, stell kritisch in Frage, was ich sage, was andere sagen. Und das möchte ich dir auch jetzt ermutigen. Wenn du Fragen hast, Kommentare zu dem Thema, lass es mich gern wissen. Ich freue mich über alle Rückmeldungen. Ich lese alles, ich kann nicht alles beantworten, aber mich freut es, wenn du da dich innerlich mit beschäftigst und hier dabei bist. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo immer du mich gerade im Ohr herumträgst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.